in your hands eine Regel und abermal sage ich euch, dass eure Liebigkeit, Freundlichkeit kund werden allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Eigentlich wollte ich über das gesamte Kapitel 4 des Philipperbriefes heute predigen und dann hat sich bei der Vorbereitung der Text immer stärker reduziert. Und irgendwann bin ich bei dem Wort Lindigkeit stehen geblieben. Ich habe nämlich eine schöne alte Luther-Übersetzung, auch eine uralte Elberfelder von 1876. Da heißt es Gelindigkeit. Eure Gelindigkeit lasset kund werden allen Menschen. Und als ich so bei diesem Wort verharrte und darüber nachdachte und mir die Frage stellte, kann ich das der Gemeinde zumuten, nur über ein Wort eine Predigt zu hören, da klingelte das Telefon und der Bruder Erich Pape rief bei mir an. Er war ganz wichtig, wenn er bei mir anruft. Er sagt, Bruder Gregor, sagt er, ich habe heute ein Wort empfangen aus dem Buch Prediger. Und in diesem Wort heißt es, wer weise ist und wer gerecht ist, der soll aufpassen, wie er in seiner Weisheit und seiner Gerechtigkeit mit anderen Menschen umgeht. Und er sagte, und dann habe ich gebetet. Herr, was meinst du? Wie soll ich denn in meiner Weisheit und meiner Gerechtigkeit und meiner Gesetzestreue mit anderen Menschen umgehen? Und da hat der Herr mich, sagte Erich Pape, auf Philipper 4, Vers 5 verwiesen. Eure Lindigkeit lasset kund werden alle Menschen. Da wusste ich, ich bin richtig. Ja? Es geht also um das Wort Lindigkeit oder Gelindigkeit. Und nun muss ich euch leider, oder vielleicht auch ist das toll, jetzt in der Sommerzeit und Urlaubszeit, auf eine Reise mitnehmen, allerdings auf eine Geschichtsreise, lange weit zurück in die Vergangenheit. Das Wort, das Martin Luther übrigens schon in seiner ersten Übersetzung des Neuen Testamentes mit Lindigkeit übersetzt, lautet auf Griechisch Epeikes. Epeikes, könnt ihr nicht viel mit anfangen. Konnte ich auch nicht, musste also auch erst richtig nachblättern. Was ist eigentlich damit gemeint und stellte beim Nachblättern fest, dass man dieses Wort gar nicht so einfach und so schnell übersetzen kann. So für den Alltagsgebrauch vielleicht wohl, aber wenn man es ernst nimmt, dieses Wort, diese Perle im Acker, sage ich mal, dann kann man bei diesem Wort eigentlich nur mehrere deutsche Wörter nehmen, um dieses Wort einigermaßen richtig zu übersetzen. Also lasst eure Epikeis allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Und was ich dann entdeckt habe, und deswegen beginnen wir unsere Zeitreise im 4. Jahrhundert vor Christus, dass schon der gute alte Aristoteles, ein Philosoph, ein Gelehrter, auch ein Rechtsgelehrter, dieses Wort in seinen Schriften verwandt hat. Epikeis. Und zwar in einem Empfehlungsschreiben für Justizbeamte, für Richter. Und denen sagt er, ihr lieben Richter, ihr habt eine große Macht. Und niemand kann euch eigentlich diese Macht nehmen. Ihr seid eingesetzt und eigentlich nur dem Recht und der Gerechtigkeit, also dem Gesetz, verantwortlich. Und ihr habt die Möglichkeit, das Gesetz in seiner ganzen Schärfe anzuwenden. Also wenn dort im Gesetz steht, Todesstrafe für ein bestimmtes Verbrechen, ist es euer Recht als Richter, die Todesstrafe auszusprechen. Aber ihr habt auch Ermessensspielraum. Ihr könnt die Höchststrafe aussprechen, aber ihr könnt auch, und jetzt kommt dieses Wort, Epikeis sein. Das könnte man nun mit nachsichtig übersetzen. Die Person anschauen, die da verurteilt werden soll, um die es geht. Und wenn ihr euch dann ausführlich mit dieser Person beschäftigt habt, kommt ihr vielleicht zu einem milderen, zu einem sanfteren, vielleicht auch zu einem freundlicheren Urteil. All diese Wörter tauchen ja auf, wenn wir die verschiedenen neutestamentlichen Übersetzungen nebeneinander legen. Lasst eure Freundlichkeit kund werden allen Menschen, eure Milde kund werden, eure Sanftmütigkeit
kund werden. Also das klingt alles mit in diesem Wort Epieikeis. Eure Nachsicht. Und dann sagt er noch etwas ganz Wichtiges. Er sagt, das gehört ja zur Ausstattung eures Amtes, dass ihr auf der einen Seite dafür verantwortlich seid, dass das Gesetz zur Anwendung kommt. Aber zur Ausstattung eures Amtes gehört auch die Vollmacht, gnädig zu sein und nachsichtig zu sein. Und ich habe plötzlich begriffen, warum in früheren Zeiten, ich habe gestern Abend noch so einen Heimatfilm gesehen, zu später Stunde, nicht, da wurde eine Gräfin angeredet als gnädige Frau. Kennt ihr sicherlich, der gnädige Herr, der gnädige Frau, in Österreich ist jeder ein gnädiger Herr und eine gnädige Frau. Aber damit will man zum Ausdruck bringen, dass sozusagen mit dem Begriff Herr sein, Macht haben, regieren dürfen, etwas zu sagen haben, auch eine weitere Ausstattung des Amtes verbunden ist, die oft vergessen wird, nämlich gnädig zu sein. Unser Bundespräsident hat einerseits den Auftrag, dafür zu sorgen, dass alles rechtmäßig läuft. Und er muss die Gesetze unterschreiben, die im Bundestag beschlossen werden. Er kann auch seine Unterschrift verweigern. Er hat eine gewisse Vollmacht an der Spitze des Staates. Und zu der Ausstattung seines Amtes gehört auch das Recht, Amnestie zu gewähren. Das kann er. Kann nicht jeder. Er kann es. Von daher hat sich also dieses Wort für mich ganz neu erschlossen. Das Erste, was in diesem Wort steckt, gerade wenn wir von Aristoteles herkommen, aber auch vom Neuen Testament, ist, Epieikeis können nur Leute sein, die Vollmacht haben. Die Macht haben. Die eine besondere Position bekleiden. Die in einem Amt stehen. Eine Beauftragung haben. Da steckt in diesem Wort Epieikeis auch so ein Stück drin. Epi heißt herab, also die herabschauen könnten von Amts wegen. Das ist beim Richter so, nicht? Wenn der Richter reinkommt in den Gerichtssaal, dann stehen alle Leute auf und erweisen ihm zunächst einmal die Ehre. Und seine Ehre, die er bekleidet ist, wird auch unter anderem durch den Talar, durch die Robe deutlich, die er trägt. Es geht gar nicht so sehr um den Menschen, sondern um das, was sozusagen ihn bekleidet, um dieses Amt, und dem erweist man Ehre. Er sitzt auch weit erhöht auf einem Katheder und kann herabschauen. Also das Erste, was hier drin steckt, wenn Paulus sagt, seid freundlich gegenüber allen Menschen, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, dass er sie unter der Hand daran erinnert, ihr habt ein besonderes Amt. Ihr habt eine besondere Vollmacht als Christen. An anderer Stelle sagt er, ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid Königskinder. Ihr seid bekleidet sozusagen, überkleidet mit einer Vollmacht, die habt ihr eigentlich gar nicht verdient. Ihr seid ja Sünder. Und ihr seid Geschöpfe, endliche Geschöpfe. Aber, und nun kommt es, wir haben ja einen Gott, der Epieikeis ist. Die Freundlichkeit unseres Gottes ist in Jesus Christus allen Menschen erschienen. Ein Gott, der das Recht hätte, euch zu verwerfen, die Strenge des Gesetzes anzuwenden, euch zum Tode zu verurteilen, euch das ewige Leben zu nehmen, euer Leben in der Sackgasse, auf dem Friedhof, auf der letzten Ruhestätte enden zu lassen. So einen Gott habt ihr, der diese Macht, diese Vollmacht hätte. Aber aus welchen Gründen auch immer, Johannes sagt, Gott ist Liebe, das ist der Hauptgrund, der zentrale, hat Gott Epieikeis geübt? Ist er nachsichtig gewesen? Hat er nicht das Todesurteil über eurem Leben aussprechen lassen, sondern er hat Gnade vor Recht ergehen lassen? Gehört mit zur Ausstattung des göttlichen Amtes. Und deswegen ist die Bibel voll davon, von Aussagen darüber, dass Gott barmherzig ist, gnädig ist und voller Güte. Und dass er nicht für ewig hadern wird mit unserer Schuld. Aber wir werden immer wieder daran erinnern, dass wir kein Recht auf diese Gnade haben, sondern dass es mit der Herablassung Gottes zu tun hat. Er ist gnädig, weil er uns liebt. Und Liebe ist letztendlich grundlos. Das wissen wir, wenn wir Menschen sehen, die sich manchmal ineinander verlieben, dass wir sagen, wie können die nur? Die passen doch gar nicht zusammen, die beiden. Aber wenn Liebe da ist, ist Liebe da. So ist es bei Gott auch. Er liebt uns. Und weil er uns liebt, lässt er sich herab und hat Nachsicht und ist gnädig mit uns. Und nun geht der Apostel Paulus davon aus, dass diese Nachsicht Gottes, diese Gnade Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes uns im Wesen verändert. Wir sind ja seine Kinder. Also das heißt, wir müssen gewissermaßen genetisch auch mit ihm verwandt sein. Da muss etwas von seinem Wesen, vom Wesen des Vaters in unserem Leben sein. Deswegen kann Paulus hier sagen, lasst eure Epikeis allen Menschen kund werden. Er tut so, als hätten wir diese Epikeis. Also wir sind offensichtlich einerseits mit der Vollmacht ausgestattet, Kinder Gottes zu sein. Und damit hängen ja gewaltige andere Vollmachten zusammen. Der Vater im Himmel unser Beten erhört und was auch immer. Und gleichzeitig mit der Vollmacht auch gnädig und nachsichtig sein zu können. Das Merkwürdige ist, dass das Menschen offensichtlich so wenig merken, dass wir, die merken die eine Vollmacht, aber oft nicht die andere. Dass sie auch gnädig sein können. Barmherzig, und Paulus sagt, das ist wichtig, dass ihr eure Nachsichtigkeit, eure Gelindigkeit, eure Freundlichkeit, eure Sanftmütigkeit kund werden lasst, alle Menschen. Das ist der entscheidende Punkt, dass die Menschen gerne Gott sehen wollen. Ich rede oft mit Menschen über Gott, die Gott nicht kennen. Ich kenne ihn auch noch nicht richtig. Ich habe nur eine Ahnung von seiner Größe und von seiner Liebe. Aber es gibt Menschen, die haben absolut keine Ahnung von seiner Größe und von seiner Liebe. Und manche sagen, wenn ich sehen kann, dann würde ich auch glauben. Also wenn du mir Gott zeigst, mir ihn vor Augen stellst, dann könnte ich auch glauben. Und das ist die Zumutung, die Paulus hier ausspricht. Er sagt, ihr seid solche Leute, an denen Epikeis, also ein Wesen zu Gott, seine Gnade und seine Barmherzigkeit deutlich werden soll. Also was Menschen von Gott wissen, das wissen sie doch von euch. Die lesen doch gar nicht in der Bibel. Die beten doch nicht. Also wenn die einen Eindruck kriegen sollen von eurem Gott, an den ihr glaubt, der euch in seiner Gnade und Barmherzigkeit errettet hat, in ein neues Leben hineingestellt hat, der euch zu seinen Kindern gemacht hat durch Jesus Christus. Wenn ihr an diesen Gott glaubt, dann muss das irgendwie sichtbar werden, damit Menschen einen Eindruck und eine Ahnung bekommen davon, wie Gott ist. Und das ist eine wichtige Prüffrage, wenn man so am Abend des Tages ins Bett geht, mal zu überlegen, wem bist du heute begegnet? Und was haben Menschen, die dir begegnet sind, durch diese Begegnung einen Eindruck von Gott bekommen, wenn du sein Kind bist? Und die schließen ja von den Kindern auf den Vater, von den Christen auf Christus. Was haben die für einen Eindruck von Gott bekommen? Vielleicht den Eindruck, der hat keine Zeit, weil du keine Zeit hattest. Vielleicht den Eindruck, er ist nachtragend, weil du ständig Menschen die Schuld und ihre Sünde und ihr Versagen und ihr zu kurz kommt, ihre Schwachheit nachträgst und das auch sehr deutlich machst. Kann man mit Blicken deutlich machen, dass man jemandem die Schuld nachträgt. Vielleicht den Eindruck, dass Gott Menschen verachtet, dass er ein menschenverachtender Gott ist, weil du Menschen verachtest, über sie herziehst, sie nicht anguckst, die in Schubladen gefahren hast. Vielleicht der Eindruck, dass Gott ein Gott ist, der keine Hoffnung hat für uns Menschen. Keine Hoffnung auf Veränderung, auf Erneuerung, auf Heilwerden. Und das sind ja alles falsche Eindrücke. Wenn wir ins Neue Testament schauen und uns mit Jesus Christus beschäftigen, stellen wir fest, sind alles falsche Eindrücke. Gott ist nicht nachtragen, er rechnet das Böse nicht zu, er hat Hoffnung, die Hoffnung gibt nicht auf und so weiter. 1. Korinther 13 muss man nur nachlesen, was die Liebe alles tut und ist, und Gott ist die Liebe. Was für einen Eindruck bekommen Menschen von Gott, wenn sie uns begegnen? Paulus sagt, lasst alle Menschen eure FEAKs kund werden. Und das hängt damit zusammen, er, Gott, ist FEAKs. Und das habt ihr selber erlebt und selber erfahren. Er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und deswegen auch dieser Hinweis, der Herr, nicht der euch bis ans Kreuz geliebt hat, bis zu seinem bitteren Tod am Kreuz. Der Herr ist nahe. Er ist dabei. Er lebt ja unter seinen Augen. Ihr wisst das. Ich bin bei euch alle Tage, hat der Herr Jesus gesagt. Bis ans Ende der Welt. Aber die Menschen wissen das nicht, dass er nahe ist. Und dass er den Menschen nahe kommt durch euch. Wer euch hört, sagt Jesus, hört mich. Das ist ein wichtiges Sieb, alle unsere Wörter mal durch dieses Sieb rauschen zu lassen. Wer euch hört, hört mich, sagt Jesus, ohne Einschränkung. Da, wo wir hingehen, Christus in unserem Herzen, ist Jesus unterwegs. Wir haben Vollmacht, aber zur Ausstattung unseres Amtes gehört auch Lindigkeit, Sanftmut und Freundlichkeit. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe, das hat auch noch eine andere Bedeutung. Der Herr kommt wieder. Seine Wiederkunft steht vor der Tür. Freust du dich drauf? Ich auch. Aber wo ich so ein bisschen Probleme mit habe, ist mit dem Richterstuhl Christi, vor dem ich auch offenbar werden muss. Also dieser Richterstuhl, wo es nicht mehr darum geht, gerettet oder verloren, aber wo meine Werke getestet und geprüft werden. Wo Rechenschaft abzulegen ist für das, was ich getan habe in meinem Leben und das, was ich gelebt habe. Ich weiß, rechne ich immer mit, Gott ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Und das hat er in Jesus Christus gezeigt. Der Herr ist nahe. Und er erwartet eigentlich, dass wir mit anderen so umgehen, wie er mit uns umgegangen ist. Und er stellt seinen Jüngern auch, stellt sie in die Freiheit und sagt, ihr dürft, wenn ihr wollt, gerne anders mit Menschen umgehen. Aber vergesst nicht, dass so wie ihr mit anderen umgeht, ich auch mit euch zukünftig umgehen werde. Wer mit anderen Menschen barmherzig umgeht, mit dem wird er barmherzig umgehen. Wer vergibt, dem wird er vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir denken an den Ungetreuen, Hausverwalter, nicht der seine Schulden erlassen kriegt von dem Hausherrn und dann rauskommt und nichts Eiligeres zu tun hat, als seine ganzen Schuldner zu rufen und ihnen dann die Rechnung unter die Nase zu halten. So gehen wir hier manchmal miteinander um. Lasst eure Freundlichkeit, eure Lindigkeit allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe, er kommt wieder. Und nun ist interessant, dass unser lieber Martin Luther in seiner Übersetzungsnot, ich kann mir vorstellen, dass der bei manchen Wörtern gerungen hat, er hat auch bei Aristoteles nachgeguckt, wie ist denn dieses griechische Wort oder im Hebräischen dieses hebräische Wort eigentlich zu verstehen. Das wissen alle, die Englisch lernen in der Schule und dann deutsche Texte ins Englische übersetzen müssen oder umgekehrt. Das ist gar nicht so einfach. Oder im Lateinischen. Weil viele Wörter anders, manche leicht anders verwendet werden als im Deutschen. Im Niederländischen ist das auch ähnlich. Sodass man manchmal gar nicht wörtlich übersetzen kann. Weil wenn man wörtlich übersetzen würde, dann käme der Sinn nicht heraus. Ich habe euch schon mal dieses Beispiel genannt. Also wenn ein Eskimo das Vaterunser betet, das wir heute gesungen haben, nachher noch beten werden, wenn der das Vaterunser betet, Da kann der, wenn man jetzt wirklich das Wort Brot in die Eskimo-Sprache übersetzt, mit dem Wort Brot überhaupt nichts anfangen, weil er kein Brot kennt. In so einem Iglo kann man keinen Backofen aufstellen. Da schmilzt das Iglo zusammen. Also muss man ein anderes Wort finden, was irgendwie dem Wort Brot entspricht. Wunderbar entspricht. Und wisst ihr, auf welchen Gedanken die Wycliffe-Bibelübersetzer gekommen sind? Die haben das Wort Brot mit Tran übersetzt. Unseren täglichen Tran gib uns heute. Weil das Wort Tran in der Eskimo-Sprache genau das bezeichnet, was das Wort Brot in unserer Sprache bedeutet. Nämlich das, was ich zum Leben brauche. Und Eskimo ist ohne Tran aufgeschmissen. Mit Tran reibt er sich die Haut ein, mit Tran reibt er auch seine Kleidung ein, mit Tran benutzt er, um Licht anzuzünden oder um Feuer zu machen. Und Tran benutzt er auch als Mittel gegen alle möglichen Krankheiten und auch als Vorsorgemittel gegen alle möglichen Krankheiten. Also Tran, Lebertran kennen ja einige von uns noch aus der Kindheit, dieses furchtbare Getränk, was man dazu sich nehmen musste. Es gab es nachher auch in süßer Form, schmeckte dann besser. Aber ihr versteht an dieser Stelle, wie schwierig es manchmal ist, Texte zu besetzen. Und sitzt der Martin Luther davor und findet also dieses Wort hier und sagt, wie soll ich das übersetzen? Sanft passt eigentlich nicht so ganz. Also ein Richter kann ja lindig sein, ohne sanft zu sein. Also soft im Sinne von soft. So freundlich passt auch nicht. So hundertprozentig. Und da hat er dann zu einem ganz alten deutschen Wort gegriffen. Nämlich zu dem Wort Lindigkeit. Sagt heute fast keiner mehr. Aber wir kennen dieses Wort aus anderen Zusammenhängen im Deutschen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, den Schmerz zu lindern. Oder wenn wir sagen, also eigentlich hätte ich eine ganz harte Kritik an dir anzuwenden, aber gelinde gesagt, abgemildert, abgefedert. Und es gibt Beispiele mehr, bis hin zur Linde, zu dem Baum. Jetzt gerade so schön grün, lindgrün seine Blätter uns vor Augen stellt. Die Linde hat nämlich eine besondere Rinde. Und diese Rinde wurde in alter Zeit verwendet, um Wunden zu verbinden. Und den Schmerz lindern heißt mit eigentlich von seiner ursprünglichen Bedeutung her, also die Rinde von einer Linde zu nehmen und sie auf eine Wunde zu legen. Den Schmerz zu lindern. Und dieses Wort schnappt sich Luther. Er war ja ein kreativer Mensch, was Sprache angeht. Wir haben ihm überhaupt unsere deutsche Sprache zu verdanken und dass wir die Bayerns verstehen können hier oben, das will ich sagen, hängt mit Martin Luther zusammen. Diese gemeinsame deutsche Sprache. Und er sagt, lasst eure Gelindigkeit allen Menschen kund werden. Und nun sind wir interessanterweise wieder bei Aristoteles, von dem wir ja ausgegangen waren, bei unserem Ausflug. Aristoteles schreibt den Richtern in Stammbuch, er sagt, Recht und Gesetz ist einmal wichtig für die Ordnung. Für die Aufrechterhaltung von Ordnung im Staat und im Gemeinwesen. Aber er sagt, Recht und Gesetz. Und darin ist er ein ganz moderner, eigentlich dieser Uralte. Recht und Gesetz, sagt er, ist auch dazu da, Menschen zu verändern. Sie auf neue Wege zu bringen. Ihnen helfen, ihr Verhalten zu verändern. Sich zu sozialisieren gewissermaßen innerhalb einer Gesellschaft. Und er sagt, die Macht und Vollmacht, die du hast als Richter, ist einerseits wunderbar, um das Recht zum Durchbruch zu verhelfen und für Ordnung zu sorgen. Aber, und nun wieder dieses Wort, Epieikes, wenn du willst, dass ein Mensch sich verändert, dann ist es in vielen Fällen angebracht, dass du Epieikes walten lässt. Das hilft ihm mehr, als wenn du ihn bestrafst nach der Härte des Gesetzes. Dann kommt er irgendwann raus nach 10 Jahren aus dem Gefängnis und ist eigentlich genauso, vielleicht viel härter, als er vorher war. Also nutze deine Vollmacht, schau auf den Einzelnen, schau auf den Fall. Und Paulus sagt jetzt nicht auch nur auf Einzelne, sondern lasst kund werden, eure Epikeis, allen Menschen, denen du begegnest. Also eine grundsätzliche Verhaltensanweisung. Nicht nur für den Einzelfall, aber dann doch so, dass du jeden Menschen, der dir begegnet, als Einzelfall siehst. Und was mir manchmal hilft, ist, wenn ich mich mit der Geschichte eines Menschen beschäftige. Es gibt Menschen, die gehen mir gegen den Strich. Aber ich merke, mein Verhältnis zu diesen Menschen wird anders, wenn ich mich mit ihrer Geschichte beschäftige. Wenn ich mich frage, warum sind sie an dieser Stelle so, wie sie sind? Und sobald man so anfängt zu fragen, wird man Epikeis. Ganz interessant. Bei Jesus auch so. Jesus ist knallhart, wenn es um das Gesetz Gottes geht. Zum Beispiel Sache Eheschließung. Lebenslänglich sozusagen. Ja? So war es von Anfang von Gott geplant, sagte den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn da irgendwie in eine bestimmte Richtung bringen wollen. Er sagt ja, Leute, Gott hat es von Anfang an nicht erlaubt, dass Menschen sich scheiden lassen dürfen. Mose hat das erlaubt, wegen eurer Herzenshärtigkeit, übersetzt Martin Luther. Aber von Anfang an hatte Gott ganz andere Pläne mit Ehe im Kopf. Unauflöslich. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und dann begegnet ihm plötzlich ein Mensch mit ganz starken Eheproblemen. Die Frau am Brunnen. 5 Männer hast du gehabt, sagt Jesus zu ihr. Und der 6., den du jetzt hast, ist nicht deiner. Ja, wenn er die Härte des Gesetzes an dieser Frau angewendet hätte, hätte er gesagt, also du bist verloren. Du bist 5-fache, 6-fache Ehebrecherin. Und die Ehebrecher kommen nicht ins Reich Gottes. Aber er begegnet dieser Frau mit einer großen Liebe. Bietet sich an als das Wasser des Lebens. Und die Frau kann befreit zurückgehen und ihre Nachbarn und Freunde sagen, ich habe jemanden getroffen, der hat mir die ganze Wahrheit gesagt über mein Leben. Aber offensichtlich in Liebe. Ob es nicht der Prophet ist, der Messias, der mit der Epikeis begegnet ist, der von mir einen Schluck Wasser genommen hat, dem ich zu trinken geben durfte, der das Gespräch mit mir gesucht hat. Ein anderer hätte sich distanziert, leider ein anderer schriftgelehrter Rabbiner der damaligen Zeit hätte mit dieser Frau, erstmal weil sie Frau ist und mit so einer Geschichte, überhaupt nichts zu tun haben wollen. Also lasst eure Epikeis allen Menschen kund werden. Eure Lündigkeit verbindet Wunden. Sorgt dafür, dass Menschen eine Ahnung bekommen von der Lindigkeit und Freundlichkeit unseres Gottes. Amen.